Ja, schön, ich darf weitermachen bei dem, was schon so gut vorbereitet wurde in den letzten zwei Sonntagen. Das mega interessante Thema Influencer, Teil 3. Und es wird heute ein bisschen praktisch. Ja, ich tatsächlich in der Vorbereitung, normalerweise, wenn ich sowas vorbereite, habe ich 15 Bibelstellen und muss immer schauen, oh Mann, das ist viel zu viel, welche nimmst du jetzt eigentlich? Ich war diesmal, ich habe eine einzige Bibelstelle, ich habe mich fast geschämt, als ich im Technikteam die geschickt habe, eine poplige Bibelstelle. Aber ich glaube, das reicht für heute. Wenn wir die echt verstehen und sehen, was dahinter steckt, haben wir genug fürs halbe Leben. Ja, Influencer Teil 3, ob du es glaubst oder nicht, in deinem Leben, du kannst der introvertierteste Typ sein und du wirst minimum 10.000 Menschen in deinem Leben irgendwie durch dein Leben beeinflussen. Soziologen haben das ausgerechnet. Ich will gar nicht wissen, wie es dann bei denen ist, wo extrovertiert sind, wie viel Kontakte, Begegnungen und so weiter. Aber selbst wenn du völlig eher ein zurückhaltender Typ bist, hast du 10.000 Begegnungen, die andere Menschen irgendwie beeinflussen in deinem Leben. Ist doch Wahnsinn. Also du kannst gar nicht eigentlich kein Influencer sein. Unmöglich, dass dein Leben keinen Einfluss auf irgendjemand hat. Und wenn du heute ein bisschen reinguckst, ich war neulich mal so YouTube-mäßig unterwegs, habe mal so ein paar, einfach mal so ein paar Verschwörungsgeschichte mal gegoogelt, habe gedacht, oh, guckst dir mal an. Und es ist der Hammer, was Leute glauben. Was da in der Welt abgeht und so viel heiße Luft habe ich schon lange nicht mehr gehört wie in diesen Dingen. Wo ich gedacht habe, Leute, wie bescheuert muss man denn sein, um das wirklich ernst zu nehmen, was da einige meinen, von sich geben zu müssen. Und das sind immer irgendwelche Fakten. Ich habe überlegt, wieso funktioniert das so gut? Warum gibt es so viele Leute, die darauf anspringen? Da ist immer eine Sache dahinter. Du hast das Gefühl, du hast eine Info, die andere nicht haben. Eine geheime Quelle, die der ganzen Welt verborgen ist und dieser tolle Influencer hat es dir gerade erzählt, und nur du und ganz wenige Auserwählte wissen das. Und drumherum läuft alles eh komisch und schief. Das ist, das, glaube ich, das Geheimnis, was da hinten dran ist, warum er irgendwie heute so spitz drauf ist auf diese so geheimen und unergründlichen Wahrheiten, die man nirgends lesen kann und die man nur im Internet auf irgendwelchen Seiten findet. Und es ist unglaublich, ich habe auch in der Familie, in der weiteren, Leute, die da beeinflusst sind, was Leute wirklich glauben können. Beeindruckend bis beängstigend. Also ich habe gemerkt, für mich ist das nichts. Ich will meinen Frieden behalten und den behältst du nicht, wenn du auf irgendwelche Geheiminformationen von irgendeinem Influencer auf YouTube oder sonst wie stehst. Dann wühlt es auf, dann bringt es durcheinander. Ändern kannst du eh wenig. Und das ist mein kleiner Tipp. Wenn du da reingekommen bist und nicht mehr rauskommst, schau dir es einfach nicht mehr an. Ja, es bringt nur Durcheinander, Unfrieden und keinen wirklichen Gewinn. Okay, ja, also, und das Schlimme ist, also wer mal zum Beispiel, ich bin leidenschaftlicher ab und zu Fleischesser, und wenn ich mir dann so eine vegane Seite mal angucke, komischerweise das Schnitzel, das du danach machst, kennt ihr das? Ist irgendwie, es bleibt immer irgendwo so ein Rest zurück. Auch wenn ich jetzt kein Freund der veganen und vegetarischen Küche bin, aber es beeinflusst doch irgendwie ein Stückchen weit immer, was man sich anguckt. Wir können uns nicht so komplett abschotten und sagen, nö, das hat auf mich überhaupt keine Auswirkungen, da ist kein Influence für mich drin. Es bleibt irgendwo im Hinterkopf trotzdem so ein bisschen was von, na, wenn es doch vielleicht irgendwie gut wäre. Ja, oder Sportzeiten. Ja, sobald ich das angucke, denke ich, ja, ich müsste eigentlich mehr Sport machen. Ja, ich müsste eigentlich. Und das geht eine Weile und dann normalisiert sich das wieder und so weiter. Aber was ich wenig sehe, sind, wo sind die Jesus-Influencer bei uns? Ich habe in der Vorbereitung auch gerade zu unserer Connect-Geschichte so einen kleinen Impuls gehabt. Ich möchte jemanden herausfordern, der sagt, hey, ich mache eine Jesus-Influence-Connect. Ich treffe mich mit Leuten, die auch irgendwo einen Einfluss ausüben wollen und irgendwas weitergeben wollen. Wir treffen uns und wir machen uns Gedanken, wie können wir das online irgendwie präsentieren. Wenn das bei dir irgendwie dein Herzschlag trifft, du, dann ist das eine gute Idee, die nächste Connect so anzugehen. Einfach online schauen, hey, was kann ich Jesusmäßiges da reinstellen? Okay, das, was ich tun kann, das ist das, was in meiner Umgebung ist. Und meistens das, was auf der Arbeit ist. Wir sind berufen, hat Heiko letztes Mal schon gesagt, Zeugen zu sein für Jesus. Wir sind berufen, durch unser Leben zu zeigen, dass es da mehr gibt. Und ich will ein Zitat, das ist echt gut, weil ich habe es aufgeschrieben, das Heiko letztes Mal gesagt hat, du kannst kein Jesus-Influencer sein, ohne dass Jesus dein Influencer ist. Da muss vorher was reinlaufen, damit nachher was rauslaufen kann. Ja, das geht nicht, dass wir auch in dem Impuls waren, hey, wir keine Zeit mit Gott verbringen und meinen, wir können irgendwas bei uns bewegen und verändern. Das funktioniert nicht. Ja, erstes, was da die Hand, unsere Hand muss erst von Gott gefüllt sein, bevor wir was weitergeben können. Sonst wird es ein Krampf, sonst wird es anstrengend, sonst wird es nicht echt. Und letztlich haben wir auch nichts wirklich zum Weitergeben, bevor Gott uns nicht irgendwie beschenken kann. Okay, wir gehen mal kurz in das Leben eines Influencers. Ein Influencer braucht ein Produkt. Ohne Produkt kein Influencer. Du musst irgendwas haben, das du präsentieren kannst. Super ist es natürlich, wenn es was völlig Neues ist. Dann hast du schon fast gewonnen. Was die Welt noch nicht gesehen hat, hast du schon. Dann bist du ganz vorne. Oder du hast was, was besser ist, wie das, was es schon gab. Ich war vor 2 Tagen, Markus hat mir geholfen oder ich habe ihm geholfen, meine Garage, irgendwie ließ sich nicht mehr schließen und so weiter. Er war dann da und ich habe ihm ein Gerät gezeigt. Er kannte das noch nicht. Habe mich gefreut wie Bolle, dass ich als Laie was habe, was der Profi noch nicht kennt. Das ist ein echt cooles Teil. Ich weiß nicht, ob die Handwerker unter euch das Teil kennen. Du kannst mit diesem Teil alle Schrauben, alle Muttern, egal in welcher Größe, öffnen und schließen mit dem Akkuschrauber. Hat kleine Stifte innen drin. Als ich damals das angeguckt habe auf YouTube, ging es mir genau wie Heiko. Oh, das muss ich haben, das Teil. Und das ist echt gut. Also für alle, die kleiner Werbeblock, die sagen, Mensch, ich brauche da was. Die Schrauben jedes Mal neuer Bit drauf und ein neuer Aufsatz und so weiter. Ein Aufsatz passt überall. Echt ein cooles Teil. Ja, Markus hat das noch nicht, Markus, und das ist für dich hier. Bitte kannst du fangen. Achtung, ist schwer? Ja, super. Okay. Also, du brauchst ein gutes Produkt. Ohne ein gutes Produkt geht's nicht. Und Leute, wir haben ein hammergutes Produkt. Wir haben eigentlich ein Produkt, was draußen unerreicht ist in der religiösen Welt. Und ihr müsst euch vorstellen, die Esoterik zum Beispiel hat einen Umsatz von jährlich 25 Milliarden Euro. Das heißt, da sind so viele Leute unterwegs, die irgendwo sich spirituelle Angebote kaufen, runterladen, besuchen und offen sind dafür. Und das, was wir haben, ist ein Angebot, was du in der Welt nicht kriegst. Was eigentlich auch auf dem religiösen Markt unerreicht ist, keine Konkurrenz hat und eigentlich ein Alleinstellungsmerkmal in den Religionen ist. Religion funktioniert ja normalerweise so, irgendwie probierst du was zu tun, dass Gott im Himmel freundlich zu dir runterguckt. Du versuchst irgendwie eine Leistung zu bringen, ja, ob das die 5 Säulen des Islam sind, ob das die buddhistisch-hinduistische Opferrituale, Reinheitsgeschichten sind. Aber du musst irgendwas tun, dass Gott möglichst freundlich zu dir runterguckt. Und Jesus dreht das Ganze komplett auf den Kopf und sagt, du, ich habe alles für dich getan. Und als er damals am Kreuz war, hat er nicht mal kurz durchgerechnet und gesagt, Gott, so 2,5 Milliarden Menschen müssten es schon sein, die dann irgendwann mal an mich glauben, sonst rentiert sich das ganze Ding nicht. Er hat auch nicht in Millionen gerechnet. Er hat nicht gedacht, da muss was rumkommen dabei, sondern ich bin davon echt überzeugt, dass wenn ich der Einzige gewesen wäre, ich der Einzige, der dieses Angebot Jesu, der Vergebung, des neuen Lebens, der Auferstehungskraft, er hätte gesagt, und für den einen mache ich's. Und wenn du der Einzige bist, er hätte es für dich genauso gemacht. Er wäre für dich an dieses Kreuz gegangen, er hätte nicht gezählt und hätte keine Bilanz aufgemacht, wie wir das natürlich gemacht hätten, sondern er hätte gesagt, Mensch, für den einen, für diesen Typ mit all seinen Stärken und Fehlern und Macken, es lohnt sich. Ich mache das nur für ihn. Und wenn da noch andere mitkommen, super für die auch. Und das ist ein Angebot, wo findest du das? Wenn du der Einzige gewesen wärst, er hätte es trotzdem gemacht. Er wäre ans Kreuz gegangen und hätte gesagt, für den lohnt sich mein Opfertod. Unglaublich, einzigartig dieses Angebot in der Welt der Religion. Das findest du nicht. Also wir haben ein Top-Produkt und eine riesen Nachfrage. Und eigentlich sind wir da konkurrenzlos auf diesem Markt. Eigentlich haben wir da was jeder Marketing-Stratege müsste eigentlich sagen, wow, das ist was, da kommt nichts ran. Das müssen wir gut platzieren. Das ist absolut ein Alleinstellungsmerkmal, was zieht. Und wenn da noch ein bisschen Emotion reinkommt und die Menschen innerlich berührt sind, dann müsste das eigentlich der Hammer sein. Ich habe neulich mal wieder so ein Aha-Erlebnis gehabt. Heiko hat es ja schon erzählt. Heiko war mein Aquarium-Influencer. Ich habe früher immer Aquarien gehabt. 4, 5 Stück gleichzeitig und so weiter. Als Teenie fand es immer cool, wie die Fische und die Wasserschildkröten und was. Piranhas habe ich sogar mal gehabt. Ja, einer hat mich mal gebissen. Alter Freund, war nicht schön. Und dann habe ich 20 Jahre lang nichts mehr gehabt. Und dann sitze ich nach Heikos Geburtstagsparty, sitze ich da mit Heiko, alle waren schon zu Hause, vor dem Aquarium und dann passiert was ganz Merkwürdiges. Ich gucke da rein in das Ding und da kommt so eine Sehnsucht. Und das hat mich nicht mehr losgelassen, bis ich dann einen Tag später zu Hause auch eins gehabt habe. Ja, 2 Wochen später kam das nächste. Okay, aber da hat Heiko mich, er hat da was in mir irgendwie durch sein Aquarium und durch das Davorsitzen in mir wieder. Und das ist das Schönste, was passieren kann, dass in uns irgendwie da was anfängt zu brennen, wenn wir da irgendwas hören und sehen. Und das Tolle ist, es ist schon vorbereitet. Nicht du musst jetzt losgehen und dir überlegen, wie pushe ich das und wie mache ich das und welche tollen, ausgefeilten Methoden und Pläne und offensiv die Leute da anpredigen und missionieren, sondern wir schauen uns mal diese Bibelstelle an aus dem Epheserbrief. Die verrät uns, es ist die einzige Bibelstelle heute, aber wenn die tief in uns verwurzelt ist, dann nimmt es so viel Krampf und so viel frommen Aktionismus. Das ist fantastisch. Wir sind, denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Das ist die Vorgeschichte. Ja? Und jetzt kommt's: Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Alle Dinge, die wichtig sind für dein Leben, die sind schon in Vorbereitung. Da ist Gott schon dran, der hat schon die Türen geöffnet, die Wege gebahnt, der hat schon Begegnungen organisiert, die in den nächsten Zeiten auf dich zukommen. Die Kunst ist nur eben, das rauszufiltern und rauszuerkennen und eine Sensibilität zu haben, was der Heilige Geist in den entsprechenden Situationen machen möchte. Na, da fliegt schon das Konzept. Und ich möchte euch schon auf eine Reise mitnehmen, wie das bei mir so funktioniert hat. In den letzten 20 Jahren, ich bin jetzt 20 Jahre an einer Schule und möchte euch einfach mitnehmen, was da so alles passiert ist. Und das ist so ein Zeitraffer. Also das, was du jetzt hörst, das klingt, als ob da jeden Tag die Post abgeht. Nee, ist es nicht. Es ist ein Zeitraffer von 20 Jahren. Ich brenne nur die Highlights, die da passiert sind. Es gab Zeiten, da war es auch schwer und ätzend und so weiter. Ja? Also wenn ich das jetzt so erzähle, glaub nicht, beim Alex, jede Woche ist da eine geistliche Granate irgendwie. Aber so die Schlaglichter möchte ich euch ganz kurz erzählen, dass Dinge vorbereitet sind. Und das ist spannend, wenn du zur Arbeit gehst und du gehst so, oh, jetzt muss ich da schon wieder hin, naja, ich brauche halt das Geld und so weiter, dann ist es ätzend, dann ist es schwer, dann macht es keinen Spaß. Aber wenn du hingehst mit dem inneren Bewusstsein, Mensch, Gott hat da für mich was vorbereitet, ich kann da irgendwas Gutes machen. Irgendwas Gutes ist da vorbereitet, was ich machen kann, dann gibt es eine andere Grundhaltung. Dann hast du plötzlich eine andere Motivation auch zu gehen, wie nur, naja, das Geld muss halt am Ende des Monats irgendwie oder am Anfang des Monats auf meinem Konto sein. Wenn du weißt, da an deiner Arbeit ist was vorbereitet und du darfst entdecken, was es ist und um was es da geht. Ich habe vor 20 Jahren in der Schule angefangen und bin eigentlich sehr merkwürdig zu diesem Job gekommen. Damals, als ich nicht wusste, so mit 23 wollte Musiker werden, irgendwann habe ich gemerkt, oh, das könnte finanziell eng sein, als Musiker verdienste unter Umständen nicht so gut. Da habe ich gedacht, jetzt muss ich irgendeinen Job machen, irgendwas studieren und so. Und ich habe aber keine Ahnung gehabt, was. Keine Ahnung. Vielleicht sitzt auch hier jemand, der sagt, hey, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ich bin zum Arbeitsamt gedackelt und die Frau dort hat gesagt, was machen Sie denn gern? Und ich habe ein bisschen erzählt und ja, so vielleicht Sozialpädagogik, aber der Numerus Clausus stand so hoch, der die noch 5 Jahre warten müssen. Mein Zeugnis war nicht so der Knaller. Und dann, ja, wie sieht es denn mit Lehrer aus? Und das war eigentlich völlig utopisch für mich. Ja, vor Christus war ich so ein Schüler, wie kein Lehrer ihn eigentlich wirklich gerne in seiner Klasse hat. Ja, immer einer von den, wo halt irgendwie immer ein bisschen Trouble und immer irgendwie ein Witz und was dazwischen rufen und so. Es ist, ja, erste Klasse Zeugnis stand wortwörtlich drin, Alexander hat einen guten Anfang gemacht, er sollte allerdings nicht so oft den Kasper spielen. Ja, ist natürlich heute völlig anders, heute bin ich humorlos und ganz steif und so, wie man mich kennt. Ja, und diese Frau sagt, ja, Lehrer, das wäre doch was. Und ich habe irgendwie damals gar nicht richtig kapiert, was die mir da andreht. Aber na gut, können wir mal machen. Ich habe gehört, das Lehramtsstudium damals war noch so, dass du relativ viel Freizeit gehabt hast. Und dann habe ich so ein bisschen zusammengezählt, wie gesagt, Leute, vor Christus, ja, wenn jetzt jemand dasteht, da kann ich noch meine Musik machen, 3-4 Mal die Woche Probe, kann am Wochenende meine Konzerte und so weiter. Ja, und dann bin ich Lehrer geworden. Und irgendwie habe ich gemerkt, beim Lehrer werden, hey, das ist was echt irgendwie auch zu mir passt. Hätte ich früher nie gedacht, aber die Frau beim Arbeitsamt hat da einen guten Job gemacht. Ja, und dann nach dem Studium und Referendariat habe ich keine Stelle bekommen. Saß ich erst mal da, was habe ich gemacht? Oh, Gemeinde. Gemeinde braucht immer Leute, die arbeiten. Ja? Da, also wenn du nichts zu tun hast in der Gemeinde, gibt es immer irgendwas zu tun. Ja, und da war ich auf dem Bau, habe dann da gearbeitet und so weiter, ein Jahr lang. Irgendwann habe ich dann so Trainer gemacht für Langzeitarbeitslose, meine Frau kennengelernt. Da habe ich gedacht, jetzt muss ich mal langsam mal gucken, dass ich in meinen Beruf richtig einsteige und habe mich dann beworben als Krankheitsvertretung. Weil andere Stellen gab es keine. Krankheitsvertretung, das ist das, was kein Lehrer machen will. Da bist du echt der Arsch. Da kommst du rein, die Schüler wissen ganz genau, 2 Wochen ist der wieder weg, jetzt gehen wir eben. Ja? Will keiner machen, ist nicht schön. Ich habe das dann gemacht, mich beworben und habe ein Bewerbungsgespräch gehabt und kam da rein. Ein Herr Glück sollte ich dort treffen. Gedacht, schöner Name, das passt doch. Komm rein, dann sagt die mir, nee, Glück gibt es hier nicht. Jupp. Ja, warum? Ja, ich habe doch einen Termin mit ihm um 3 Uhr. Ja, nee, das sind Sie hier falsch. Hier im ganzen Haus gibt es keinen Herr Glück. Und da habe ich irgendwie staatliches Schulamt und Regierungspräsidium irgendwie durcheinander gebracht und war im falschen Gebäude. Da habe ich gedacht, das ist super. Das ist schon klasse. Dann sagt die mir, gehen Sie mal zum Chef hoch, vielleicht kann der Ihnen helfen. Und tatsächlich komme ich da rein und er sagt, nee, Sie sind falsch hier, aber wissen Sie was? Wir haben gerade eine volle Stelle reinbekommen, der guckt zu seinem Nachbarn, wollen wir es ihm geben? Der nickt, bitteschön, hier haben Sie eine volle Stelle, keine Krankheitsvertretung. Und dann hat er gesagt, sehen Sie, jetzt, sehen Sie, jetzt haben Sie aber doch noch Glück gehabt. Und dann habe ich gesagt, ich war ein bisschen, gedacht, nee, jetzt muss ich auch ein bisschen Farbe bekennen. Und dann wissen Sie, ja, Glück. glaube nicht so an Glück, ich glaube an Gebet. Sagt er, wenn Sie so sehen, ist auch recht. Ja, dann hatte ich die Stelle und dann war das irgendwie schon so, dass da was vorbereitet ist. Ich komme hin und mein Chef, das Erste, was er mich fragt, können Sie Rallye unterrichten? Jetzt hatte ich aber Rallye nicht studiert. Sag, ja klar, kann ich Rallye unterrichten, logisch, kenne mich in der Bibel aus. Klar, habe ich 2-3 Jahre lang Rallye unterrichtet und das war richtig stark. Das war richtig toll, den Schülern das weiterzugeben, wo selber dein Herz brennt, ist eine coole Sache, ist echt der Hammer. Irgendwie hat der Schuldekan das spitz gekriegt, dass ich weder Rallye studiert habe, noch mehr Mitglied der Landeskirche war und noch wieder getauft. Ja, ich habe mich mit 14 ein bisschen besprengen lassen, um ans Konfirmationsgeld zu kommen. Und als ich dann gläubig wurde mit 2,23, habe ich gedacht, nee, Taufe ist eine gute Sache, das mache ich auch. Ja, dann durfte ich kein Rallye mehr unterrichten. Was habe ich gemacht? Nö, habe ich gedacht, dann bin ich ein bisschen so sauer geworden. Das lasse ich mir nicht vergessen. Machen wir trotzdem was. Und ich habe gedacht, ich mache Pausengebete. Ja? Sammel Schüler, die Interesse haben, einfach so einen geistlichen Input und wir essen zusammen in meiner großen Pause. Und habe das vorgestellt. Mein Chef hat gesagt, jawohl, alles klar, machen Sie ja sanft. Und dann waren erst ein Pausengebet mit 10, 15 Schülern, war die Küche voll. Das zweite Pausengebet mit 10, 15 Schülern. Nach einem halben, dreiviertel Jahr hatte ich 4 Pausen voll mit 15 Schülern ungefähr, die mir zugehört haben. Warum auch immer. Vielleicht war es draußen das Wetter kacke und drinnen war es. Aber sie waren da, da waren alles mögliche Leute, die Interesse hatten oder kein Interesse. Und du konntest mit ihnen da über den Glauben reden, mit dem Gefäßspatz zusammen. Ja, und irgendwann habe ich nochmal Anlauf genommen und habe gesagt, so, jetzt muss ich nochmal diese Lehrbefugnis, diese Vokatio in Angriff nehmen, dass ich Rallye unterrichten kann. Und nach vielem Hin und Her und vielen Diskussionen, hoch und runter, durfte ich das dann machen. Und, ja, und seitdem ist Rallye-Unterricht mein Steckenpferd. Ja, ich habe immer schon dann gedacht, Mensch, in der Schule muss es doch irgendwo mehr geben, was du den Schülern irgendwie anbieten kannst. Rallye, das heißt, ich habe nur meine evangelischen Schüler in meinem Rallye-Unterricht, aber da hat es ja noch so viele andere. Vielleicht haben die auch Interesse dran. Ich habe angefangen, Gottesdienste zu gestalten. Wir hatten keinen Pfarrer, das war unser Glück. So konnte ich das ganz frei. Mein Chef hat gesagt, jawohl, Herr Sanft, machen Sie, wunderbar. Endlich haben wir wieder Gottesdienste. Und ich habe eins gedacht, Mensch, wie mache ich denn das, dass die Schüler auch eine Möglichkeit haben, irgendwie auf die Inhalte und auf die Predigt zu reagieren. Und ich habe mir überlegt, ach, wäre doch gut, wenn man nach dem Gottesdienst vielleicht sagt, so, wer jetzt mitbeten möchte, unser Leben in die Hand Gottes legen, wenn man da einen Raum schafft einfach. Und haben wir nach dem Gottesdienst in einem Klassenzimmer die Schüler eben eingeladen und dann, so wie wir es auch bei uns machen, ein Übergabegebet angeboten. Und das war total spannend, weil meine Kollegen damals damit gar nicht viel anfangen konnten. Ja, dann habe ich Gespräche geführt und das ist immer wichtig. Wenn wir irgendwas bei uns auf der Arbeit machen, was einen geistlichen Background hat, Leute, wir müssen es immer auch gut erklären, dass andere, die damit nichts anfangen können, eine Chance haben, das zu verstehen, warum wir das machen. Ja, wenn du es nur so durchziehst, dann hast du Opposition, keiner kapiert, das kommt immer missionarisch und fromm rüber. Ja, aber wenn du es erklärst, warum das jetzt wichtig ist, und da habe ich meinen Kollegen gesagt, Leute, Glauben ist immer auch eine Entscheidung, ich entscheide mich für was und das braucht einen Raum und den geben wir ganz freiwillig zu den Schülern. Und die können kommen oder auch nicht kommen, das legen wir in ihre Hand, jeder, der das interessiert, der ist dazu eingeladen. Da waren erst 10, mal 20. Dann kamen die ersten Kollegen dazu, haben mitgebetet. Und bis heute ist es was ein riesen, riesen Wunder für mich ist, dass jedes Mal nach dem Weihnachtsgottesdienst 30, 35, 25 Schüler und Kollegen kommen und sagen, wow, ich will da mitbeten. Ich will dieses, was Gott anbietet, ich will das annehmen. Ja. Und wir füllen dann immer so, das ist immer, das Gebet ist abgedruckt, jeder hat es dann, kann das unterschreiben. Und wir machen eines zusammen, wir falten dann dieses Gebet, steht auch drauf, bitte vergib mir meine Sünden, man kann dann eintragen, was einem gerade so einfällt. Einige sind da schnell fertig, andere brauchen eine ganze Zeit, bis sie da alles aufgeschrieben haben, was ihnen gerade einfällt. Ja, das siehst du auch dann die Schüler manchmal so mit Pipi in den Augen da sitzen und die Kollegen sitzen da und schreiben. Und wir falten das zusammen. Und wir haben ein großes Holzkreuz. Und dann nageln wir die Sünden drauf. Bumm. Und dann hängen wir dieses Holzkreuz, wenn du bei mir in die Schule reinkommst, gleich links an den Eingang. Sodass jeden Morgen, wenn da jemand reinkommt, der sieht meine Sünden, die sind da oben am Kreuz. Und es ist keine christliche Schule. Ja? Es ist eine ganz normale Gemeinschaftsschule, wie es hunderte andere gibt. Was für eine Sache, was für eine starke Möglichkeit, einfach hier vom Glauben was weiterzugeben. Und das ganz freiwillig, ganz unverkrampft, eine Einladung, ohne jemanden in die Ecke zu drängen, zu missionieren, sondern einfach ein Angebot zu schaffen, wo Menschen sagen können, das interessiert mich, das will ich. Und ja, das ist stark. Wir hatten es einmal bei uns, das war der Oberknaller. Ich habe Kakao kennengelernt auf einer Gemeindeveranstaltung. Also alle, die Fußball sich nicht auskennen, ist ein brasilianischer, deutscher Fußballspieler, hat in der Nationalmannschaft gekickt, lange bei Stuttgart. Und ich habe ihn mal angesprochen auf einer Veranstaltung, gesagt, du Kakao, wie sieht's denn aus? Hast du Lust, mal in die Schule zu kommen? Und wir machen einen Gottesdienst gemeinsam und schau mal, was passiert. Und der ist der Knaller, der Typ. Der ist gekommen mit seinen Adjutanten und so weiter. Und er hat eine Art gehabt, die Schüler anzusprechen, aus seinem Leben raus. Er ist auch durch tiefe Zeiten gegangen in Brasilien. Und er hat dann biografisch von sich erzählt. Und ich hatte dann nachher 180 Schüler zum Gebet, die gesagt haben, ja, ich will ja sagen, ich will Gott. Wir wussten gar nicht, wo gehen wir denn hin? Das ganze Untergeschoss war voll. Presse war natürlich da, ist ja logisch, BNN-Frau. Da wollte die BNN-Frau mit runterkommen. Ich sagte, sorry, aber das ist jetzt ein intimer Moment. Da können wir wirklich keine Presse und Fotos. Sagt sie, nein, ich möchte mitbeten. Könnt ihr euch vorstellen, wie der Presseartikel nachher aussah, den die geschrieben hat? Das war allererste Sahne. Also besser hätte ich ihn nicht schreiben können. Also das war richtig stark. Das war ein Moment, 180 Schüler. Und du betest mit denen ein Gebet, wo sie sagen, ich lege mein Herz in die Hände Gottes. Gigantisch. Und so sind Dinge passiert, die einfach hier, ich habe zum Beispiel dieses Bändchen. Warum habe ich dieses Bändchen hier? Alle Schüler, die bei mir im Rallye-Unterricht sind und irgendwann mal Ja zu Jesus gesagt haben, die kriegen so ein Bändchen von mir. Und auf dem Gang sehe ich sie und sie sehen mich. Und wir haben dann so eine Connection. Ist das so was, was nur Menschen, die den gleichen Weg gehen, miteinander unterwegs sind. Und das ist was total Cooles. Und was ich heute möchte, was mein Gebet war, ist, ich will dir Lust machen, zu sagen, Gott, auf meiner Arbeit, Berge sind vorbereitet. Ich will sie erkennen, ich will sehen, was ist da los, was ist vorbereitet. Die Uhr gefällt mir übrigens nicht da hinten. Können wir die nochmal zurückstellen, 5 Minuten? Und da möchte ich Lust drauf machen heute, wenn wir gleich so miteinander ins Gebet gehen, dass du echt sagst, Mensch, meine Arbeit ist nicht nur Geld verdienen, sondern irgendwie will ich da was von meinem Herz reingeben. Irgendwie will ich die Türen, die Gott da auftut, irgendwie will ich die nutzen. Das soll was passieren. Das soll was sein, wo ich einen Einfluss nehmen kann, was Gutes zu tun für Menschen, die vielleicht weit weg von Gott sind und da echt was brauchen. Ein Highlight war für mich, als der Schuldekan nach vielen Kämpfen und E-Mails und Telefonaten gesagt hat, ja, ich darf diese Vocatio, diese Lehrbefugnis machen. Und nachdem ich diese Ausbildung ein Jahr, viel Wochenende und so weiter gemacht habe, kam der zu mir ins Kollegium rein. Alle Kollegen standen da, saßen da und er sagt, ja, ich übergebe heute die geistlichen Schlüssel dem Religionslehrer Herrn Alexander Sanfen. Er kam vor dem gesamten Kollegium, hat er mir hier diesen geistlichen Schlüssel gegeben. Ihr könnt euch vorstellen, das war Gänsehaut an ganzem Körper, du alter Freund. Pipi in die Augen. Das war ein Moment, wo ich gemerkt habe, okay, das ist jetzt nicht was Standard. Das ist nicht, was er immer irgendwie so macht, sondern das war ein Moment, wo echt die Luft gebrannt hat und wo ich gespürt habe, okay, das ist eine Autorität, die Gott einem in die Hände legt, die man sich nicht irgendwie erarbeiten, verdienen kann, das ist ein Geschenk. Das wünsche ich mir für dich, dass du so ein Geschenk bekommst, auch für deine Arbeit und eine Sicht dafür, was Gott da so tun möchte. Und vielleicht ist jemand da, der sagt, hey, ich bin unentschlossen mit der, was ich tun soll. Ich wollte früher auch in den vollzeitlichen Dienst. Ich wollte Pastor werden, habe mir das gewünscht eigentlich, wo ich gläubig wurde. Aber irgendwie gingen die Türen nicht auf. Ich habe keine freien Bahnen gehabt, das zu machen. Es hat mir gestunken damals, weil das echt ein Wunsch war, mich 100% mit geistlichen Dingen auch beschäftigen zu. Ich habe das immer als Privileg empfunden, dass ich das, was mir Spaß macht, 100% machen kann. Ja? Aber wie viel besser ist es, an dem Ort zu sein, den Gott wirklich vorbereitet hat? Ja, wie viel mehr kann da passieren, wie wenn du irgendwo bist, ja, und dann ist es nicht das Richtige. Und das ist stark. Ja, hat jemand Lust zu sagen, hey Alex, ich bete mit, ich möchte, dass mein Berufsleben sich transformiert. Ich will da echt ein Jesus-Influencer sein in meinem Berufsleben. Gibt es da 2, 3 Leute, kann ich mal kurz eine Hand sehen, ob sich das lohnt zu beten, auch wenn es nur einer ist oder 2 oder 3, 4, 5, 6, 7, stark, ja. Und das machen wir jetzt auch, wenn wir gemeinsam ins Gebet gehen. Und dann ist natürlich noch ein Angebot. Hey, wenn du das erste Mal da bist, heute sagst, hey, ich habe von Tuten und Blasen keine Ahnung, was ist das hier mit Jesus und so, aber ich will das mal ausprobieren. Ich will irgendwie mal einen Schritt auf diesen komischen Jesus, der da irgendwie anscheinend imaginär hier im Raum anwesend ist. Vielleicht spürst du auch ein bisschen was in der Atmosphäre, dass da was Besonderes ist. Ich will dem irgendwie einen Raum geben und möchte anfangen, mit ihm irgendwo in eine Connection, in eine Beziehung zu kommen. Dann ist doch für dich heute ein guter Tag zu sagen, ja, ich bete nachher da irgendwie mit. Überlegst, du hast noch eine Minute Zeit. Darf uns einladen. Kommt, Leute, wir stehen auf, auch draußen. Wenn da jemand dabei ist, der sagt, hey, ich will auch, dass mein Berufsleben irgendwo wieder einen neuen Fokus kriegt, dann bet jetzt mit und leg das Gott hin, dann ergreif einfach auch diese Führung und diese offenen Türen, die Gott schenkt, und sei sensibel dafür. Jesus, und danke, dass du mit jedem Einzelnen eine gute Sache vorhast. Ja. Herr, du hast mit jedem Einzelnen Dinge hast du vorbereitet, die da sind, die schon aktiv sind, Herr, und die weitergehen sollen. Und du siehst, wer jetzt da frustriert ist, wer in seinem Beruf irgendwo nicht spürt, dass da was ist, was von dir vorbereitet ist, Herr. Und ich bete, dass du ihm da die Augen auftust, dass er sieht, vorbereitete Wege, offene Türen, Ideen, die von dir kommen, und dass er ein Segen sein kann, dort, wo er ist. Dass er was Gutes bewirken kann, dort, wo er ist. Und ich segne dich jetzt mit der geistlichen Sicht von deiner Arbeit, mit der geistlichen Sicht von dem, was in nächster Zeit vorkommt, mit der Sensibilität, dass du ein Gespür dafür hast und merkst, dass Gott was vorbereitet hat, dass du nicht blind an den Dingen vorbeigehst, sondern Chancen ergreifst, mutig bist, sensibel bist, und dass das was echt Gutes wird und du in einiger Zeit wirklich was zu erzählen hast von Dingen, die Gott durch dich dort an deinem Arbeitsplatz getan hat. Halleluja, Jesus. Danke, Herr. Ja, ist jemand da, der sagt, heute soll mein Start mit Jesus sein? Heute möchte ich so einen Schritt auf ihn zugehen und möchte mein Herz öffnen und möchte da eigentlich ein Christ werden. Aber keiner so mit Mitgliedschaft, sondern herzensmäßig. Sei so lieb, zeig mir das kurz an, dass ich weiß, ob ich damit für jemanden beten darf. Einfach ein kleines Handzeichen, das wäre super. Okay, danke schön. Einen haben wir. Gibt es noch einen zweiten vielleicht? Vielleicht auch draußen am Bildschirm. Hast vielleicht gerade so zufällig mal reingeklickt. Mal gucken. Und jetzt erreicht dich sowas und du spürst, dass da irgendwie im Herzen was brennt und irgendwie was aufbricht. Du, das ist Gott, der erzieht. Er will was von dir. Er will eine Antwort von dir. Er möchte, dass du, Herr, so wie er das Ja zu dir hat, so möchte er von dir auch hören, dass du ein Ja zu ihm hast. Und ja, ich möchte ein Gebet anbieten und die ganze Church darf das mitbeten. Das ist dann ein bisschen einfacher für die das so mitbeten wollen. Und wir klinken uns da alle mit ein. Ja, lieber Jesus, danke für dein großzügiges Angebot. Du bist ans Kreuz für meine Schuld und ich darf dir meine Schuld heute abgeben. Und du bietest mir ewiges Leben an. Und du sagst, wer zu mir kommt, den will ich nicht rauswerfen, sondern du willst ihm die Krone des Lebens geben. Und danke, dass ich das jetzt annehmen darf. Danke, dass du jetzt einziehst in mein Leben und dich da bemerkbar machst. Und ich will dir nachfolgen, solange ich lebe. Und ich freue mich drüber, dass du mich lieb hast, so wie ich bin. Amen. Amen. Jesus.